Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Man spricht zurzeit ja viel von den Gräben, die durch unsere Gesellschaft gehen und sie spalten. Soziale, politische, moralische Gräben. Und in einen steigen wir heute mal tief hinab. Es geht um den Graben, der die Menschen, die in der Stadt leben, von denen trennt, die auf dem Land zu Hause sind. In meiner Erinnerung war das nicht immer so. Es ist peu à peu so gekommen. Man versteht sich nicht mehr. Ansichten, Lebensweisen, Interessen, alles scheint unvereinbar. Wie konnte das geschehen? Heiner Kiesel hat echte Feldforschung betrieben.
Ein winziger Bahnhof mitten in der Landschaft, südlich der Rhön, Franken. Es riecht erdig und nach feuchtem Laub. Eine Idylle auf den ersten Blick. Ich war ein paar Tage in der Hauptstadt. Interviews, Besprechungen, Debatten, Aufgeregtheit. Berlin eben. Jetzt bin ich wieder zurück in meiner Heimat, auf dem Land. Und das fühlt sich an wie in einer anderen Welt. Nicht nur wegen der Ruhe und des weiten Horizonts. Alles, was die Städter bewegt, lesen wir in der Zeitung, im Newsfeed oder ertragen es in den Talkshows. Pop-up-Radwege, Gender-Sternchen, Veganismus, Karrierebarrieren für Frauen, manchmal auch Typisches vom Land wie Tierzucht oder Forstwirtschaft. Aber halt aus Sicht von Menschen, die im Hochhaus leben. Hier draußen frage ich mich oft, was meine Nachbarn von diesen Themen halten. Ich beschließe, sie zu fragen. Hier draußen, das ist dann wohl wirklich Feldforschung. Ich habe eine halbe Stunde Heimweg vor mir, zu Fuß, weil mein Auto in der Werkstatt ist. Busse fahren hier nicht. Kein Jammern, der Weg ist eigentlich ganz nett. Und wenn ich darunter zum Parkplatz schaue, packe ich doch gleich mal mein Aufnahmegerät aus.
Die Gruppe, würde ich sagen, ist ungefähr 40 Personen stark, ungefähr 10 Männer. Es dominieren weithändig geführte Spazier-Nordic-Walking-Stöcke.
Begrüßen wollte ich eigentlich auch unsere Kreisbäuerin, die Edeltraud Häusler vom Bauernverband, aber die muss sich jetzt leider auf den Traktor setzen, das ist Getreideernte und die lässt sich entschuldigen. Schöne Grüße.
Der hat etwas in der Hand, da steht DLF drauf.
Eine der vielen älteren Teilnehmerinnen deutet auf den bedruckten Schaumstoffüberzug meines Mikros. Sie überlegt kurz.
Deutscher Landfrauenfunk.
Knapp daneben, aber naheliegend. Ich bin beim Verband der Landfrauen gelandet, eine Unterorganisation des Bauernverbandes. Die machen heute eine Kunstwanderung zu Skulpturen, die ein örtlicher Kulturverein in die Landschaft gestellt hat.
Wir laufen jetzt die Skulpturen ab. Der Adolf führt euch jetzt schön durch die Weinberge, durch die Skulpturen und wird euch das alles schön erklären.
Die Führung geht ein Stück weit in meine Richtung. Die stellvertretende Kreisbäuerin findet es okay, wenn ich mitlaufe.
Auf jeden Fall.
Ich will nicht näher auf die Kunstwerke eingehen. Sie sind meistens über 2 Meter groß, gerne aus Holz. Und es sind mindestens 2 Heilige dabei. Kultur auf dem Land ist ein Thema für sich. Ich will ja wissen, was diese Frauen so umtreibt. Denn so gesehen sind die organisierten Landfrauen ja das ländliche Gegenstück zu einer urbanen Frauengruppe. Am Schluss der Gruppe laufen Gerlinde und Anita. Anita hat ihre Sonnenbrille hochgeschoben. Sie trägt ein blaues, kurzärmeliges Kleid mit weißem Blumenmuster. Sie gehört zu den Jüngeren in der Gruppe, so um die 50.
Auf dem Land hat eben gerade die Landfrauen haben da sehr lange Tradition. Ne? Bin ja noch nicht so lange dabei. Aber wenn man so neu dazukommt, findet man da schnell Anschluss.
Gerlinde ist schon länger dabei. Sie ist Chefin ihrer Ortsgruppe. Ortsbäuerin, Organisatorin eines kompletten Jahresprogramms.
Im Frühjahr geht es normalerweise los mit Kaffeenachmittag. Da kommt dann ein Referent dazu. Dann haben wir auch schon viele Gymnastikkurse abgehalten. Wirbelsäulengymnastik oder Trittsicherkurs für Ältere. Kochkurse im Pfarrheim. Wird immer sehr gut angenommen. Dann tun wir bei uns im Hof jedes Jahr zur Maria Himmelfahrt, also einen Tag vorher am 14. August, Kräuterbüschel binden. Das hängt man sicher dann im Haus auf, übers Jahr.
Was interessiert denn
die Landfrauen? Was interessiert die Frau auf dem Land?
Ja, auch neueste, zum Beispiel Gestaltungsideen für Tischschmuck zum Beispiel. Gibt es Kurse oder haben wir schon Vorträge gehabt? Egal, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, Weihnachtsbasteleien, auch Flechtkurse mit Weide haben wir schon gehabt.
Themen: Emanzipation, Karrierechancen, ja. Geschlechtergerechtigkeit, Transgender-Identitäten, das sind so Themen aus der Stadt. Was sagt euch das?
Also wir wissen, was das ist, so ist es nicht.
Wir sind also nicht hinterm Mond, wir wissen auch, was das ist. Aber es bewegt uns, denke ich, nicht so. Es bewegt uns nicht so.
Ich glaube, das ist nicht ganz auf unserer Wellenlänge, möchte ich mal sagen. Wir sind sehr naturverbunden alle miteinander, sind da auch bewandert, was die Pflanzenwelt antrifft und so weiter. Und auch wenn die Erdbeere wächst, dann ist es so unter dem Winter zum Beispiel. Wir wissen das alles, wir Landfrauen.
Die Landfrauen sind vielleicht speziell, aber sie treffen schon ganz gut den Nerv. Man schüttelt hier den Kopf über vieles, was die da in der Stadt bewegt. Gendergerechte Sprache mit Sternchen und Binnengroßschreibung? Achselzucken. N-Wort mit 4 Sternchen? Was meinst du damit? Bei Anita und Gerlinde im Dorf lebt seit 50 Jahren ein Transmann. Keiner würde ihn so nennen, aber na und? Er ist halt da. Hier kümmern sich die Mütter um die Kinder. Es reicht, wenn die Männer malochen gehen. Die Hausarbeit ist stressig genug. Die Gruppe kommt an einem extra vorbereiteten Getränkestand vorbei.
Sekko. Sekko, Sekko. Und Häppchen.
Sekt und Häppchen als Stärkung für zwischendurch. Ich sag Tschüss und gehe weiter durch den Wald. Wobei, was ist hier eigentlich Wald? Das klingt so nach Natur. In Wirklichkeit laufe ich gerade durch einen Forst. Hier ist fast jeder Baum geplant und von Menschenhand gepflanzt. Den Leuten, denen das hier gehört, geht es nicht um tolle Ökosysteme und eine Heimstatt für allerhand Käferchen. Im Gegenteil, der Borkenkäfer ist hier noch ein Ungeziefer und hat hier nichts zu suchen. Festmeter, astfrei, gerader Wuchs. Das rockt. Schließlich will man vom Forst leben. Als der späte Ministerpräsident Seehofer mit dem Vorschlag kam, hier einen Nationalpark zu schaffen, da gab es prompt Ärger. Urwald, in dem die Städter dann zum Waldbaden gehen, geht's noch? Die sollen sich raushalten aus unseren, naja, Wäldern. Die Städter suchen ja gerne den Wald. Am Wochenende zur Entspannung. Hier geht schon wieder so eine Mountainbike-Strecke von der Straße ab. Manchmal hat man das Gefühl auf dem Land, dass man Komparse ist in einem Freizeitpark. Und der Mann da, sportlicher Typ mit weißen Sneakers und einem hellblauen Businesshemd, was macht der hier?
Ja, mein Name ist Jürgen Metz, ich bin Abteilungsleiter im Landratsamt Bad Kissingen, zuständig für die Geschäftsleitung, Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung und Tourismus.
Das hört sich so an, als ob er für irgendwie alles zuständig ist in diesem Landkreis. Wie es scheint, auch für die Mountainbike-Strecken. Ich gehe mal mit. Von der Richtung her sieht es nach einer Abkürzung aus.
Also okay, das ist nur so ein Weg. Ich weiß nicht, ob der für Sie interessant ist.
Der Mann aus dem Landratsamt ist rausgekommen, um mal nach dem Rechten zu schauen, ob der Trail noch in Ordnung ist nach den letzten heftigen Gewittern, damit unsere Gegend auch schön interessant bleibt für die Städter.
Ja, zum einen bin ich selbst Mountainbiker, zum anderen haben wir zwar schon ein großes Mountainbike-Netz, aber das Mountainbiken, der Sport, hat sich insgesamt ziemlich verändert und die Mountainbiker möchten gern intensivere oder interessantere Strecken haben, zum Beispiel Trails, die so ein bisschen enger sind. Und dann haben wir uns überlegt, wir müssen reagieren. Der Freizeitdruck wird immer größer, auch die Konkurrenz zu anderen Gemeinden und Mittelgebirgen ist da. Und deswegen haben wir uns überlegt, hier ein Netz auszuweisen.
Metz steht hier auch noch am Rande eines Biosphärenreservats. Da kommt einiges zusammen. Wirtschaftsinteressen, Naturschutzauflagen, Freizeitdruck.
Also die Städter kommen wirklich hierher, möchten sich hier erholen. Und die Kunst ist, glaube ich, die dann wirklich in die Gebiete auch zu lenken, die dann unproblematisch sind. Ich habe vorhin schon mal das Thema Wild angesprochen. Also wenn man die dann überall hinlassen würde, dann wird es Konflikte geben mit dem Thema Jagd und mit dem Thema Forst. Dann natürlich auch irgendwann mit dem Thema Landwirtschaft. Ich denke, da gibt es dann schon auch Bereiche, wo wir dann aufpassen müssen, dass nicht überall dann die Gäste dann auch hingehen.
Dieses Verhalten irritiert uns Landmenschen. Die Städter kommen raus und sehen Wälder und weite Landschaften. Ein Labsal nach dem Lärm, Staub und Stress der Stadt. Aber sie sehen gar nicht, dass einige von uns von Wald und Feld leben müssen.
Es ist einerseits eine Kulisse für die Städter. Und für viele, die hier leben, ist es ein Stück weit auch Wirtschaftsraum. Genau, das ist der Punkt. Ja.
Meine Großeltern wären nie auf die Idee gekommen, da am Sonntag spazieren zu gehen. Man erholt sich ja nicht so gut, wenn man zu seinem Arbeitsplatz geht. Aber die freizeithungrigen Städter nehmen das natürlich anders wahr und nehmen sich, was sie brauchen. Querfeldein.
Es ist tatsächlich so, dass wenn man nicht aufpasst, dass dieser Kontrollverlust tatsächlich entstehen kann. Das ist definitiv so. Ja. Sind wir da bei dem berühmten Thema Stadt-Land? Ne, der Städter, der halt dann kommt, der macht sich dann keine Gedanken. Mountainbiken ist dann nur ein Thema, um das mal irgendwo vielleicht darstellen zu können. Das haben wir überall, selbstverständlich.
3/4 aller Bundesbürger wohnen in mehr oder weniger großen Städten. Tendenz steigend. Die brauchen die Flächen hier draußen nicht nur zur Erholung. Sie pflastern sie mit Autobahnen zu, um ihre Zentren zu verbinden, lassen sich durch Mega-Versandzentren auf unseren ehemals grünen Wiesen versorgen. Und für die Energiewende sind wir ja auch noch zuständig.
Puh, ja, auch das ist natürlich ein Riesenthema. Denken Sie an das Thema Photovoltaik, denken Sie an das Thema Windkraft. Da gibt es höchst unterschiedliche Meinungen, auch auf dem Land. Und was ja auch momentan bei uns nach wie vor noch eine Diskussion ist, sind diese Stromleitungen, die von Nord nach Süd gehen. Auch da ist es ja so, dass das Land letzten Endes irgendwo ein Stück weit nichts davon hat. Es sind große Stromautobahnen, die von oben runtergehen in irgendwelche Wirtschafts- und Ballungszentren. Und da, wie gesagt, sind die Menschen natürlich, ja, vorsichtig ausgedrückt, not amused.
Aber wie man es macht, es ist falsch. Uns auf dem Land wird ständig was reingedrückt. Das ist so ein Grundgefühl. Wir murren. Aber am Ende machen wir mit.
Also man hätte halt gerne immer viel Energie. Wenn man aber in die Landschaft geht, dann soll möglichst alles wunderschön sein und keine Photovoltaikanlagen sein, keine Windkraft.
Wenn alles voller Windkraftanlagen steht, dann finden die Städter das auch nicht schön und geben ihr Geld lieber woanders aus, sagt die Meinungsforschung. Metz sitzt da zwischen den Stühlen. Es ist zäh und verlangt Ausdauer, wenn man da vermitteln will. Bei den Mountainbike-Strecken ist es ihm gelungen. Förster und Jäger kommen mit den Routen klar. Die Biker haben ein Angebot, das ihnen Spaß macht. Jürgen Metz ist mit dem Zustand der Strecke zufrieden.
Also wenn ich jetzt da auf der Lautenstrecke ein paar Bereiche, wo man sagen kann, okay, hier könnte man noch mal ein bisschen ran. Ansonsten schaut es ganz gut aus. Sie ist relativ nass, die Strecke. Mit so von Ästen, Bäumen oder irgendwas, was problematisch ist, habe ich jetzt nichts gesehen. Also ich denke, die kann man gut befahren. Im Moment die Strecke, ja, passt.
Der Mann aus dem Landratsamt geht zurück zu seinem Auto. Ich gehe weiter. Ein paar Schritte durch den buschigen Waldsaum, dann stehe ich vor einer Ackerfläche. Weites Land, aber ich sehe schon die Haube des heimatlichen Kirchturms. Da unten grasen Rinder, an denen muss ich vorbei. Idyllisch aus der Freizeitperspektive. In Wirklichkeit ist es eine Katastrophe. Agrarsteppe, Glyphosat, Phosphat, Nitrat. Lese ich meine Hauptstadtzeitung, dann killen Rübenbauern die Bienen und die Gülle versalzt das Grundwasser. Die Landbewohner haben es verbockt, sagen die Studierten in der Stadt. Das ist die Dauerbotschaft. Rund ein Siebtel der deutschen Klimagase, sagt der WWF, geht auf die Bauern zurück. Vor allem wegen der Tierhaltung. Ah, da kommt ja schon einer von denen. Beeindruckender Schlepper. Marcel Ferguson, rot. Ah, das ist ja...
Hallo.
Hallo, Heiner.
Würdest du mal dich kurz vorstellen?
Okay, ja. Mein Name ist Petra Schmalbruch. Ich bewirtschafte hier einen landwirtschaftlichen Biobetrieb mit Mutterkuhhaltung, Getreideanbau, alles, was so dazugehört.
Petra ist Mitte 40, seit 20 Jahren Landwirtin. seit 5 Jahren Bio. Eine hochgewachsene Frau mit kräftigen Händen. Es sind ihre Rinder. Sie geht zu einer Ecke des Elektrozauns. Unter einem umgestülpten Eimer steht die Batterie.
So, das ist mal Strom. Jetzt ist kein Saft mehr drauf. Jetzt können wir da drüber gehen. Weil ich habe genauso viel Angst vor der Litze wie die Kühe auch. Es ist wirklich so. Ich bin einmal unten durchgekrabbelt und dann bin ich mit dem Rücken hinten hängen geblieben. Dann habe ich gedacht, ich lege mich jetzt gleich ins Gras, weil es so weh getan hat.
Sie versetzt die Pflöcke, damit die Tiere an neues Futter rankommen.
Es ist so trocken, dass man Schwierigkeiten hat, die Pfosten reinzukriegen.
Petra kann ich nicht wegen des Chemiedüngers und fieser Unkrautvernichtungsmittel drankriegen. Die Rinder stehen auf einer Kleegrasfläche und weiden sie ab.
Das ist so schön, das zu sehen, oder? Wenn sie jetzt hier so fressen und auf der Weide sind und das grüne Gras fressen können. Ich finde es einfach nur schön.
Der Klee, den die Tiere hier abweiden, bildet an seinen Wurzeln Stickstoffknöllchen. Die dienen als natürlicher Dünger für die nächste angebaute Kultur.
Das sind jetzt 11 Jungrinder. Das sind sozusagen die Tiere, die letztes Jahr auf die Welt gekommen sind.
Und wie lange haben die jetzt noch vor sich?
Das muss ich mir noch überlegen. Ja, wahrscheinlich, die haben schon noch ein gutes Jahr.
Ich habe da so einen Bericht von so einer Bäuerin in Niedersachsen, die sagt, deren Kinder, die sind dann beschimpft worden als Tiermörder.
Ich sehe das schon zwiespältig. Auf der einen Seite kann ich jeden Veganer verstehen, der sagt, er isst kein Fleisch mehr, weil er diese ganze Produktion, was dahinter steht, nicht mehr mitmachen will. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir halt absolutes Grünland haben und wir das eigentlich nur über den Wiederkäuer verwerten können.
Den Tieren geht es doch gut, sagt die Bäuerin. Sie haben Luft, Platz und können sich selbst raussuchen, was sie essen. Aber die Wiederkäuer stehen ganz oben auf der Rangliste der Klimakiller, weil sie Methan pupsen. Und das ist schlecht für die Zukunft unserer Kinder. Petras Schultern sacken kurz ein. Ein Lebensmodell wankt.
Das setzt sich schon ein bisschen unter Druck, weil ich glaube, ich allein kann die Erde auch nicht retten. Aber ich tue mein Bestes und versuche halt durch diese Wirtschaftsweise wirklich eigentlich schonend mit der Umwelt umzugehen. Beziehungsweise auch wirklich nachhaltig. Und ich versuche auch eben durch meine Wirtschaftsweise Humus aufzubauen, um eben CO2 zu binden. Aber es ist natürlich auch schwierig. Beziehungsweise gerade hier bei uns in Unterfranken, wenn ich so trockene Jahre habe und eben ganz wenig wächst, dann bin ich fast gar nicht in der Lage, irgendwie Humus aufzubauen. Das ist dann auch ein ganz großes Problem.
Wie gehen die Landbewohner damit um, wenn sie mit dem Zeitgeist der Städte konfrontiert werden? Mit dem Vorwurf, dass sie nicht Schritt halten.
Also manche, die stecken es wahrscheinlich leichter weg und andere machen sich da schon Gedanken drüber.
Wie auch immer, meistens ist man in der Defensive. Die Landwirte stehen unter permanentem Rechtfertigungsdruck. Sie sind auf die Konsumenten in der Stadt angewiesen und von dort kommen die Subventionen, die sie zum Überleben brauchen. Die Stadt hat das Sagen. Letztlich denken sich die dort die Vorschriften fürs Land aus.
Das nervt schon gewaltig. Also da ist einiges, was eigentlich schiefgelaufen ist. Also man kann nicht nur Erwartungen an die Landwirte stellen und sagen, sie müssen ökologisch wirtschaften, ohne dass die Landwirte es dann entschädigt kriegen. Oder auch eine gewisse Planungssicherheit haben. Das ist ja das nächste Problem in der Politik, dass die Politik alle paar Jahre was anderes sagt und die Landwirte müssen aber mindestens mal 15 Jahre kalkulieren können, wenn sie wirklich einen Stall bauen. Und noch länger. Ich muss jetzt wieder heim und ich will jetzt noch die Sämaschine einspannen und zum Säen rausfahren. Willst du mitfahren?
Ja, okay.
Traktorfahren, vibrierende Power, ein erhabener Blick aus der verglasten Kanzel. Ich kann verstehen, dass laut Umfragen eine deutliche Mehrheit der Bundesbürger meint, am liebsten auf dem Land leben zu wollen. Auch wenn wir uns hier nur bedingt um Blühstreifen und Feldhecken bemühen.
Ich kann da alles Mögliche machen, aber da muss ja wirklich Idealist sein oder dann geht irgendwo anderweitig verdienen. Weil ich kann ja nicht nur Hecken irgendwie pflanzen, ohne dass ich davon dann was habe.
Aber Hand aufs Herz, mit rissigen Händen bearbeitet heute kaum jemand mehr seine Scholle auf dem Land. Wahrscheinlich pflegen sogar in der Stadt mehr Leute einen Gemüsegarten als in meinem Dorf. Wir leben urban, kaufen unser Zeug im Supermarkt, bestellen online, arbeiten in der nächsten Stadt. Die Grenzen zwischen Stadt und Land scheinen da manchmal zu verschwimmen. Aber trotzdem fühlen wir uns doch alle ein bisschen Country. Vielleicht durch die Großeltern, vielleicht aus Trotz. Und dazu gehört sicher das Gefühl, dass man uns bitte in Ruhe unser Leben leben lassen soll. Petra hat das Dorf erreicht. Ihr Hof ist ein altes Anwesen, restauriert.
So, da wären wir.
Ja, danke dir.
Ja, gerne. So, jetzt kommst du nur noch, weil ich jetzt vorwärts reingefahren bin.
Ja.
Ja, das ist generell ein schwieriges Thema, was du da hast.
So, danke dir.
Ja, gerne.
Jetzt habe ich es fast geschafft. Ich bin schon fast da. Und das Besondere an diesem Weg ist, dass ich das ohne mein Auto geschafft habe. Das hat natürlich eine Weile gedauert, aber ich fand es ganz interessant, oder? Ich laufe jetzt durch das Zentrum meines Heimatortes. Kriegerdenkmal, Kirche, Rathaus. Kein Mensch unterwegs, also zu Fuß oder mit dem Fahrrad, weil hier fahren ja alle Auto. Schräg gegenüber vom verwaisten Pfarrhaus steht so eine Mitfahrerbank. So eine, wo man sich hinsetzen soll und irgendjemand nimmt einen mit. Also praktisch Komforttrampen ohne ausgestreckten Daumen. Die Bank hier bei uns ist hellblau-orange. Ich habe noch nie jemanden hier sitzen sehen. Da zeigt man ja ganz offen, dass man kein Auto zur Verfügung hat. Peinlich. Aber mir kommt die Bank jetzt ganz recht, weil ich sehe, die Batterien gehen zur Neige beim Aufnahmegerät und die kann ich hier jetzt mal ganz gut wechseln. Ja. So, geschafft. Oh, jetzt hält tatsächlich so einer an. Das ist natürlich so ein Dieselmonster Pickup Truck. Davon gibt es jetzt im Dorf auch schon 12. Hallo.
Hallo. Willst du irgendwo, soll ich irgendwo mit hinnehmen?
Nee, aber gut, dass du da bist. Setz dich mal.
Ja.
Es ist Tizian, ein 21-jähriger junger Kerl aus meinem Dorf. Die breiten Schultern stecken in einem schwarzen Hoodie. Leicht rötlicher Vollbart, braune Augen. Ein freundliches Gesicht. Ich habe das schon miterlebt in Berlin, dass Fahrer solcher SUVs, der hier ist grau und fast 2 Meter hoch, heftig angegangen werden, weil sie mit sowas durch die Stadt kurven. Das mache ich nicht. Aber ich frage mich schon, warum braucht er einen 2 Tonnen schweren Geländewagen ohne Kofferraum?
Also ich fahre jetzt einen VW Amarok. Das Auto fahre ich, weil erstens mal, ich kann es gut im Gelände ansetzen. Ich kann auf der Autobahn mitschwimmen, von der Geschwindigkeit her. Ich kann größere Lasten mit rumfahren, Hänger ziehen. Das ist so alles in einem Auto.
In der Stadt ist es ja vielen jungen Leuten, das hört man immer wieder, gar nicht mehr wichtig, einen Führerschein zu machen. Weil Autofahren was für altmodische Spießer ist, die es nicht geschnallt haben, dass das eine ziemlich miese Methode ist, von A nach B zu kommen. Klima, Feinstaub, Lärm. Aber hier, Tizian will Trucker werden.
Das wichtigste Moment, der Führerschein.
Die jungen Leute fiebern dem Führerschein entgegen. Die Alten haben Angst vor dem Tag, an dem sie nicht mehr fahren können. Der Tag, an dem sie gefühlt die Kontrolle über ihr Leben verlieren. Ich frage Tizian nach der Motorisierung seiner Familie.
Ja, also wir zu Hause haben jetzt 4 Fahrzeuge. Eins davon fahre ich, eins davon fährt mein Bruder. Und von meinen Eltern hat auch wieder quasi ein Auto. Dann haben wir noch 2 Motorräder. Die werden hauptsächlich nur vom Vater gefahren. Und den Traktor haben wir fürs Holz machen.
Vielleicht sollte ich der Sicherheit zuliebe dazu sagen, dass das wirklich eher der Normalfall ist. Wir fahren wirklich alles mit dem Auto, was weiter weg ist als die Garage.
Ja, das ist einfach die Bequemlichkeit. Ja, wenn ich jetzt ehrlich bin, ich habe jetzt auch keine Lust, da mit dem Fahrrad rumzufahren. Wenn ich jetzt mal zum Jetzt geht dann nämlich auch mein Auto.
Also wenn du zum Laden gehst, nimmst du auch ein Auto?
Ja.
Ja. Wie viel Meter sind das dorthin?
Ja, lass 500 Meter sein.
Das kann jemand mit der U-Bahn vor der Haustür und Parkplatzproblemen wahrscheinlich nicht begreifen. Wir fühlen uns einfach hilflos ohne Auto.
Ja, gestrandet nicht, aber man hat ja auch noch ein Fahrrad und zwei Füße, aber Auto ist halt schon was anderes, wenn du weißt, was ich meine. Also.
Klar. Wir schauen beide dem Verkehr auf der Kreisstraße nach. Die Verkehrssoziologen haben einen tollen Begriff von Mobilität. Mir hat das mal einer von der TU Berlin so erklärt. Mobilität ist Bewegung, die Teilhabe ermöglicht an der Gesellschaft, Kultur und Bildung, Arbeit und so weiter. Bei Mobilität denkst du hier auf dem Land an Auto und sonst nichts.
Schwierige Frage.
Die Rahmenbedingungen, die dazu geführt haben, dass wir so sind, wie wir sind, die haben wir uns nicht selber ausgedacht. Dass die Landkreise immer größer geworden sind, die Krankenhäuser immer weiter weg und der Laden vor Ort kaum noch auf hat. So sind wir zu Auto-Junkies geworden. Wohnen und arbeiten am gleichen Ort hatten wir vor 100 Jahren schon mal. Dienst- und Lastenfahrräder, viel Spaß im Schneetreiben, Jahreskarte für Bus und Bahn, keine Ahnung, wann die fahren. Carsharing? Mit wem? Aber E-Autos, die wären doch was. Tizian schaut auf seinen Pickup, zögert, dann schüttelt er den Kopf. Nicht sein Ding.
Weil das wäre ja für mich nicht Sinn und Zweck, dass jetzt jeder mit dem E-Auto da rumfährt, weil irgendwie müssen ja die Batterien auch irgendwann mal entsorgt werden. Zudem braucht jeder so eine Ladestation. Ich muss jetzt weiter, könnte ich dich irgendwo mitnehmen?
Ja klar, kannst du mich zur Werkstatt mitnehmen? Passt das?
Jo, fahr mal hin.
Okay.
Das ist wie in der Schlepperkabine, nur wesentlich komfortabler. Der Überblick. Tizian gefällt das. Weniger gefällt ihm, dass der Sprit immer teurer wird. In der Stadt finden das viele super, von wegen CO2-Ausstoß senken. 10 bis 13 Liter verbraucht der Amarok, sagt Tizian. Ich frage ihn, ob er sich ein Leben ohne Auto vorstellen könnte, wegen des Klimas und so.
Ja, wünschenswert wäre das schon klar, aber das ist halt schlecht möglich, das auf dem Dorf durchzuführen. Oder ja.
Ob ich mir das vorstellen könnte, fragt er zurück. Ich stocke bei der Antwort. Klar weiß ich, was die zeitgemäße, die richtige Antwort ist, dass man es versuchen muss, Alternativen suchen. Tolle Ideen dazu stehen alle in meiner Hauptstadtzeitung. Das Richtige tun, das ist aber ganz schön anstrengend auf dem Land. Vielleicht bestelle ich einfach meine Zeitung aus der Hauptstadt ab, damit ich besser schlafen kann in meiner Parallelwelt.
Glaubst du, dass die Leute in der Stadt verstehen, wie das Leben hier auf dem Land ist?
Nee, das glaube ich nicht.
Das nenne ich eine klare Position. Nein. Heiner Kiesel lebt auf dem Land. Er hat uns heute mitgenommen in seine Welt. Erinnern Sie sich noch an den Fall Kevin in Bremen? Ein 2-jähriger Junge, der bei drogenabhängigen Eltern lebte und vom Vater getötet wurde. Ein Schock ging damals, 2006 war das, durch das Land. In Bremen hat man einiges daraus gelernt. Was genau? Darum geht es in der nächsten Folge unseres Podcasts. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren und tschüss, bis zum nächsten Mal.